Nur wenn hier eine Abteilung ist, die im Grunde in den ersten 6 Monaten meiner Zeit her permanent überlastet ist, dann weiß ich, das kann nicht lange gut gehen und das will ich dann auch nicht. Ne? Und hier arbeitet keiner mit der Stoppuhr in der Hand, da wären wir im Sport, glaube ich, generell auch falsch. Aber es sollte dann eben ein gesundes Maß sein.
Tim, das war jetzt ja im Prinzip der Doppelpass dann zu dir. War das so gemeint, wenn auch nicht genauso gesagt? Und dann die Frage, wie viel Stoppuhr trägst du den ganzen Tag bei dir?
Also war genauso 100% richtig verstanden, dass das hier eine Gemeinschaft ist und dass der eine für den anderen auch einsteht.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Heute in der Folge habe ich gesprochen mit 2 Geschäftsführern aus unterschiedlichen Sportarten. Wir sind einmal im Fußball in der 2. Liga und wir sind einmal im Eishockey in der DEL 2. Vom EC Bad Nauheim habe ich gesprochen mit Tim Thalhoff. Er ist Geschäftsführer dort und das seit 2022. Vorher war er bereits in verschiedenen Positionen auch in dem Verein tätig und musste aber einmal, wie er selbst sagt, den Wechsel auch in an eine andere Stelle antreten, um dann wieder zurückzukehren und dann in der neuen Rolle als Geschäftsführer. Tim ist 29 Jahre alt und leitet ein Team von 10 Mitarbeitern, die auf der Geschäftsstelle zuständig sind für die unterschiedlichsten Anforderungen und Aspekte beim Eishockey-Club. Und Tim hat ganz toll berichtet von der menschlichen Seite, die notwendig ist in der Führung von Mitarbeitern, von dem Respekt und der Wahrnehmung von Mitarbeitern und deren Wünsche und Ansprüche. Und auch von den Herausforderungen, die da mit einhergehen, einen Eishockey-Club mit dann halt auch nur 10 Mitarbeitern zu führen und in die Erfolgsspur zu bringen. Und das mittlerweile seit 10 Jahren kontinuierlich. Sehr tolle Ansichten, die wir da auch vom Tim geteilt bekommen haben. Und auf der anderen Seite habe ich gesprochen, ich habe es gesagt, wir sind in der 2. Fußball-Bundesliga und zwar beim 1. FC Magdeburg. Ich habe gesprochen mit Geschäftsführer Alexander Wahler. Und Alexander ist ebenfalls im Jahr 2022 in diese Rolle beim FC Magdeburg gekommen und hat damit ebenfalls ein gutes Jahr jetzt oder ein Jahr jetzt damit verbracht, die Geschicke des 1. FC Magdeburgs zu leiten. Und auch da ist einiges passiert in der Vergangenheit, denn mit dem Aufstieg in die 2. Liga erfolgte auch eine entsprechende strukturelle Erweiterung, Weiterentwicklung, teilweise auch Veränderung, die in der Organisationsstruktur einherging. Und das Team ist dort deutlich größer. Wir reden davon mittlerweile zwischen 25 und 30 Mitarbeitern. Und auch da sind Herausforderungen da, weil das Team auch da durch die hohe Nachfrage in der 2. Liga immer mal wieder auch an seine Kapazitätsgrenzen stößt und trotzdem eine wahnsinnig hohe Motivation mitbringt. Und wie das gelingt und was da die Ideen sind und die Inspiration, die beiden uns mitgeben wollen, das jetzt in der aktuellen Folge Devon Sport, der Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meine beiden Gesprächskandidaten, meine beiden Gesprächspartner hier im Podcast. Ich heiße willkommen den Geschäftsführer vom EC Bad Nauheim, Tim Thalhoff. Moin, Tim.
Moin zusammen.
Moin aus Hamburg. Und auf der anderen Seite Geschäftsführer vom FC Magdeburg. Das ist der Alexander Wahler. Moin, Alexander.
Moin. Hallo, Stefan. Und liebe Grüße an die zweitschönste Stadt an der Elbe.
Ich lasse die Diskussion mal offen, lieber Alexander. Und da merkst du auch schon bei meiner Anmoderation, hätte ich mich fast versprochen, SC und FC, das ist ja nun mal ein Standort mit starken Sportbezug, bei dem du da bist, richtig?
Ja, absolut. Wir sind hier auch geografisch sehr nah beieinander, ein Steinwurf über die Straße und wir sind in der GTEC Arena bei den Handballern, haben auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Es findet regelmäßig ein Austausch statt und ist ein sehr gutes Miteinander und macht Spaß.
Das wäre eigentlich auch nochmal eine Idee, stelle ich gerade fest, wo wir bei der Podcast-Aufnahme hier sind. Wir suchen ja immer Gemeinsamkeiten zwischen unseren Gesprächspartnern. Also Vermarktung in einer Stadt, zwei Clubs, eine Meinung oder zwei Clubs, zwei Wege, man weiß es nicht. Ich denke mal drüber nach, Alexander, vielleicht finden wir dich oder treffen dich hier im Podcast nochmal zu anderer Stelle.
Gerne, gerne.
Heute geht es aber um den Aufbau von Teams, Organisationsstrukturen im Profisport und vor allem wollen wir raushören, worauf es eigentlich ankommt bei der Zusammensetzung und Entwicklung und natürlich auch der Steuerung von Teams und von Projektgruppen, von Abteilungen und von den Menschen, die darin arbeiten. Und da freue ich mich, dass wir mit euch beiden da ja zwei Gesprächspartner haben, die aus ihrer Sicht in ihrer doch jetzt noch recht jungen Funktion, darüber sprechen wir gleich, einmal diese Themen besprechen wollen mit mir. Und ich habe im Vorgespräch mit euch schon gemerkt, da gibt es einiges, über das wir uns da austauschen können, gibt es einiges, was ihr zu erzählen habt. Ich fange mal an. Lieber Tim, vielleicht kannst du ganz kurz mit einer Vorstellung von dir beginnen. Wie bist du eigentlich über welche Station in diese Rolle gekommen? Und habe ich das eigentlich richtig formuliert? Ist es der Geschäftsführer oder gibt es da noch irgendwelche weitere Formulierungen um die Rolle herum? Tim, fang du doch vielleicht einfach mal an. Beschreib einfach mal deinen Werdegang.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Tim Thaloff, bin mittlerweile 29 Jahre alt, habe im Bachelor Sport und Eventmanagement studiert, dann im Master Internationales Sportmarketing, habe dann im Bachelorstudium einen Praxispartner benötigt, der damals schon der EC Bad Nauheim war. Habe von 2016 bis 2020 hier schon bei den Roten Teufeln gearbeitet, in den verschiedenen Funktionen, im Ticketing, Merchandising, als Vertriebsleiter, als Marketingleiter, als Geschäftsstellenleiter und immer in Kombination als rechte Hand vom damaligen und auch jetzigen Geschäftsführer mit dem Andreas Ortwein. Bin seit letzten Jahres, Januar, wieder zurückgekommen, nachdem ich dazwischen eine kurze Station in Freiburg, beim EAC Freiburg, als kaufmännischer Geschäftsführer hatte und anderthalb Jahre bei der PDC Europe in München saß und Dart-Veranstaltungen veranstaltet habe, bin ich nun wieder zurück als kaufmännischer Geschäftsführer. Der Andreas Ortwein betreut den ganzen Bereich Sport und auch unser Großprojekt Stadion Neubau und ja, verwalte hier, wie gesagt, den ganzen kaufmännischen Bereich über Ticketing, Merchandising, das Catering, was wir selber haben, über den Vertrieb hinweg bis zum ganzen Personal, der ganzen Organisationsstruktur hier bei den Roten Teufeln.
Vielen Dank, Tim. Sag mal ganz kurz, du hast den Sprung raus aus dem Vereinsumfeld gemacht, hast zwei Stationen dazwischen gehabt und bist dann wieder zurück. Würdest du sagen, auch das war notwendig, um in diese neue Rolle zu kommen?
Absolut, weil ich sonst, glaube ich, diesen Schritt hier zum Geschäftsführer nie geschafft hätte, weil man dann doch sagt, na ja, der ewige Praktikant etc. pp. Deswegen war es einmal ganz gut, raus zu brechen, auch mal andere Strukturen kennenzulernen und sich da auch so ein bisschen Know-how anzueignen und dann auch in einer gestärkten Position wieder zurückzukommen und dann auch in der Funktion akzeptiert zu werden.
Mhm. Ja, spannende Erkenntnis. Und du bist mit 29 Jahren ja wahrscheinlich nicht, gehörst nicht zu den ganz alten Eisen der Liga, richtig?
Nee, das nicht. Mittlerweile gibt es noch bei den Heilbronner Falken einen sehr jungen Geschäftsführer, aber ansonsten ziehen wir doch den Schnitt ganz weit nach unten dann in der DL2. Mhm. Das sind da schon sehr, sehr gestandene Geschäftsführer am Werk, das stimmt.
Letzte Frage noch dazu, DL2, sagst du gerade, wie sieht eure aktuelle sportliche Situation aus? Zweite Liga Eishockey? Platzierung, wie steht es da euch um euch gerade?
Also aktuell sehr gut. Wir sind jetzt das zweite Mal in Folge ins Playoff-Halbfinale eingezogen. Letztes Jahr etwas überraschend. Dieses Jahr kann man auch fast sagen überraschend, wenn man sich die Art und Weise anschaut. Wir haben Kaufbeuren, die als Drittplatzierter in die Endrunde gegangen sind, wie auf Platz 6 mit einem Sweep, mit einem 4-0 in Siegen geschlagen, was nicht so wirklich jeder auf dem Radar hatte und spielen jetzt gegen unseren hessischen Rivalen, die Kassel Huskies, und steht aktuell 1-1 in Siegen und mal schauen, wie weit uns die Mannschaft dieses Jahr noch trägt und wie lange die Saison bei uns noch anhält.
Ja, vielen Dank. Wir wechseln einmal auf die andere Seite und da dann zum Fußball, lieber Alexander. Dich treibt das Thema Fußball, weiß gar nicht, schon immer rum. Also ist zumindest, wenn ich deinen Lebenslauf mir anschaue, ein starker Bestandteil. Magst du uns einmal erklären, was du da genau machst? wieder hingekommen bist, wo du jetzt bist.
Genau, das mache ich sehr gerne. Bin geboren in der Lüneburger Heide in Uelzen zwischen Hamburg und Hannover und habe da auch der schließende Kreis zur Einleitung eine große Hamburg-Affinität zur Stadt und mich dort viel aufgehalten, habe dort meine Frau kennengelernt oder jetzige Frau kennengelernt und deswegen war das vorhin der Augenzwinker. Und weil natürlich meine jetzige Station gewisse Ähnlichkeiten hat, weil es eben beides zwei Städte an der Elbe sind, beide einmal mit dem Michel und einmal mit dem Dom eine tolle Kathedrale haben und so. Doch beide in der zweiten Liga spielen, die ein oder andere Gemeinsamkeit da ist. Das ist so der Hintergrund gewesen. Genau, ich bin 83 geboren, sprich Tim 10 Jahre älter als du, 39. Und bin nach meinem Studium, ich war noch Diplomkaufmann, letzter Jahrgang Diplomkaufmann und dann 2010 abgeschlossen. Und habe dann angefangen in Frankfurt am Main bei Infront Germany zu arbeiten in der Zentrale und bin dort dann nach 2,5 Jahren für Infront an den Standort nach Sandhausen gegangen, dort zu dem Zweitligisten, der dann jetzt bis Stand heute, ich glaube, ja, dann seit 2012 jetzt im Grunde 13 Jahre, stimmt gar nicht, 11 Jahre so rum, in der zweiten Liga ist und habe dort für Infront das Thema Kooperation, Vermarktung, Dienstleistung für den Club aufgebaut und das Ganze dann wiederum 2,5 Jahre gemacht und bin dann im, jetzt muss ich mal gerade rechnen, ja, irgendwas 3 Jahre später, 2015, in die Schweiz gegangen für Infront, ins internationale Headquarter. Und dort war dann eine Station, wo mit Active Lifestyle, also B2Run-Laufveranstaltung, Firmenlauf-Events und Marathonvermarktung, zum Beispiel auch vom BMW Berlin-Marathon, andere Themen neben dem Fußball im Fokus standen, um dann ab Januar 2019, so war es genau, zur TSG Hoffenheim zu wechseln. Das war in dem Sinne mein erster Arbeitgeberwechsel. Vorher waren es andere Stationen, aber immer für Infront. Und dann habe ich bei der TSG gearbeitet als Leiter für Sponsoring und Vermarktung und bin jetzt seit dem 1.7.22 dann als kaufmännischer Geschäftsführer zum 1. FC Magdeburg gewechselt.
Als kaufmännischer Geschäftsführer und damit verantwortest und verwaltest du wahrscheinlich insbesondere auch die Themen rund ums Business, rund ums Sponsoring und um die Partnerentwicklung und Vermarktung bei euch.
Absolut, genau. Ottmar Schork als Sportgeschäftsführer hat eben den gesamten Sportkomplex unter sich und ich, ja, etwas salopp formuliert, alles andere. Mhm.
Und damit haben wir zumindest mal eine Gemeinsamkeit schon mal festgestellt bei euch. Beide seit 2022, also sprich seit dem letzten Jahr, in diesem neuen Amt dann, insbesondere auch bei Tim, in dem der neuen Amt an ehemaliger Wirkungsstelle und Alexander der Sprung von der damals dann immer noch ersten Liga dann in die war das damals zweite Liga?
Genau, im Grunde Aufstieg vom 1. FC Magdeburg aus der dritten Liga in die zweite Liga. Und das war natürlich auch zum Start, ist das natürlich erst einmal, nennt es mal leichter oder vermeintlich einfacher. Es war kein Krisenmanagement, sondern im Gegenteil, es war Aufbruchstimmung, es war auch eine gewisse Form von Euphorie da und es waren positive Vorzeichen. Und nicht, ich übertreibe jetzt 2 Abstiege hintereinander und man weiß nicht, was morgen ist.
Mhm. Damit nimmst du schon im Prinzip die nächste Frage vorweg. Was waren denn, wenn du in dieser Euphorie und dieser Welle von Begeisterung da angefangen hast, was waren denn da so die wirklich ernsthaften Herausforderungen, denen du dich am Anfang, wenn du dich daran erinnerst, gleich gegenüber saßt? Also was waren die ersten Herausforderungen für dich da?
Also die ersten Herausforderungen waren, für alle Interessensgruppen Lösungen zu finden. Das ging damit los, rein logistisch, kapazitär, ein Hospitality, eine Übernachfrage, die wir nicht bedienen konnten. Wir kamen hierher und vom ersten Tag an waren auf der LED-Bande keine Kapazitäten frei für neue Partner. Das waren Themen, die hier nach wie vor noch Thema sind, die wir jetzt dabei sind zu lösen. Wir haben ein zweites VIP-Zelt aufgebaut inzwischen, haben damit immerhin nochmal um circa 16% die Kapazität an Hospitality-Plätzen erhöht. Wir werden jetzt zur neuen Saison das LED-Bandensystem umstellen, um da auch für sowohl überregionale als auch regionale Partner die entsprechenden Angebote überhaupt anbieten zu können und so dann eben die Weiterentwicklung des Clubs forcieren.
Da sind wir schon sehr stark auch in dem Bereich Vermarktung, Vermarktungskapazitäten, Vermarktungsrechte. Was würdest du sagen, strukturell, also auch organisationstechnisch, was waren da die größten Baustellen, auf die du gestoßen bist?
Ja, dass wir einfach eine sehr engagierte und super sich einbringende, sehr kollegiale Mitarbeiterschaft hier haben und auch vom ersten Tag an hatten. Aber eben auch durch den Aufstieg in die zweite Liga und durch die Weiterentwicklung der DFL und von uns, für uns ja auch für den Wechsel vom DFB zur DFL, sprich dritte Liga, zweite Liga, Themen wie dann Nachhaltigkeit, wie E-Sports zum Beispiel, die dann neu aufs Tableau gekommen sind in der Form. Und da kann man sich das vorstellen, bei einem Club, der aus der dritten in die zweite Liga aufsteigt, waren diese Themen bisher noch nicht so präsent. Und da haben wir dann im Grunde vom ersten Tag an, ist ein bisschen übertrieben, aber dann doch relativ zeitig, nachdem ich die ein oder andere Woche hier mal zum Reinkommen hatte, haben wir uns solchen Themen zum Beispiel direkt angenommen. Aber dann auch für uns entschieden, Stichwort E-Sports, hey, halt mal, wir möchten da ein Konzept entwickeln, was zum ersten FC Magdeburg passt und jetzt nicht Holter die Polter, Knall auf Fall, sofort dort eine Mannschaft an den Start bringen und haben das erste Jahr die virtuelle Bundesliga noch ausgelassen und planen jetzt gerade den Aufschlag dann, wenn es ja auch lizenztechnisch eine Verpflichtung wird, in der kommenden Saison, sofern wir denn auf Holz geklopft den Klassenerhalt dann sicher haben.
Tim, Klassenerhalt und Liga-Beständigkeit kannst du jetzt auf, ich glaube, 10 Jahre sind es zurückblicken, die ihr in der DL2 vertreten seid. Das heißt, da ist es weniger der sportliche Auf- und Abstieg oder die Gefahr des Auf- und Abstiegs oder sogar die Freude und Begeisterung und Emotionen bei einem Aufstieg. Was waren deine größten Herausforderungen, als du 22 zurück an alte Wirkungsstelle kamst und dann aus einer anderen Brille die Organisation, die Struktur einmal betrachtet hast?
Grundsätzlich bin ich erst nochmal in die Nachwirkungen der ganzen Corona-Pandemie hiermit eingedrungen, wo wir teilweise noch mit Zuschauerbeschränkungen gespielt hatten, einige Standorte gar keine Zuschauer reingelassen haben. Das war natürlich nicht das, was ich vorher von Bad Nauheim kannte. Musste man natürlich auch dort schauen, wie können wir dieses ganze Thema an sich lösen. Dann gleiches, wie Alex schon gesagt hat, auch wir hatten eine höhere Nachfrage in den VIP-Hospitality-Räumen. Danach Öffnung wieder, weil alle dann doch wieder raus wollten und zum Sport in die Stadien wollten. Auch da haben wir einen zusätzlichen VIP-Raum geschaffen und konnten dort um 50% bei uns sogar die VIP- und Hospitality-Kapazitäten erhöhen. Mittlerweile, aufgrund des tatsächlich guten sportlichen Erfolgs, könnten wir diese Themen wieder anpacken und sind jetzt schon wieder an unseren Kapazitätsgrenzen. Da sind wir natürlich jetzt an unserem Stadion, stoßen wir dann unsere Grenzen, in den Urmauern ja von 1946 spielend noch. Deswegen auch da ganz, ganz wichtig, dieser Stadionneubau auch voranzubringen, der uns natürlich auch viel Zeit kostet und mit dem wir uns sehr, sehr arg beschäftigen. Aber dann natürlich auch bei mir in der persönlichen Funktion, einige der Geschäftsstellenmitarbeiter kannte ich damals noch aus meiner ersten Zeit, dann eher als Kollegen und Freunde, aber dann natürlich auch da reinzukommen und sagen, okay, jetzt bin ich aber euer Chef und auch da so ein bisschen Respekt und Anerkennung dann auch irgendwie zu gewinnen und zu sagen, okay, das, was ich jetzt sage, das passt dann auch. Und dann ist es vielleicht nicht mehr alles so freundschaftlich, weil letztlich muss man ja auch in der Position dann auch Entscheidungen treffen, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so gefallen. Aber dafür bin ich hier. Das haben wir ganz gut geschafft. Und rein strukturell bin ich auch auf ein Team gestoßen, was im Kern super war. was aber auch aus den letzten Jahren in einer hohen Fluktuation geendet ist, wo sich alle erstmal neu finden mussten, was wir jetzt auch in dem letzten Jahr und jetzt auch in der Saison sehr, sehr gut strukturiert haben und dann auch in der jetzigen Saison tatsächlich unsere Umsatzzahlen auch wieder steigern konnten. Und ja, das kommt draußen bei Partner und Fans ganz gut an, dass jetzt auch mal auf der operativen Ebene und Geschäftsstellenebene auch dann Ruhe herrscht und nicht jeder Partner jedes Jahr einen neuen Ansprechpartner bekommt.
Das hört sich an, als ob du ein paar Herausforderungen schon angegangen bist und ihr da Lösungen finden konntet. Mal ganz kurz einmal einen Überblick bitte, wie seid ihr denn da aufgestellt? Also welche Abteilungen betreust und begleitest du? Und vor allen Dingen, wenn wir mit Blick auf das Sportbusiness, die Partner und das Sponsoring einmal schauen, wie ist das Team da? Wie sieht das aus bei dir?
Also im Grunde genommen haben wir 10 festangestellte Mitarbeiter und wir haben das große Glück, dass wir alle Rechte bei uns behalten oder haben, besitzen. Das heißt, wir haben die Merchandising-Rechte bei uns, wir haben die Catering-Rechte bei uns und wir haben auch die kompletten Vermarktungsrechte bei uns. Das ist alles inhäusig, dahingehend auch Mitarbeiter abgestellt, rein fürs Catering, Event, Drittvermarktung haben wir 3 Mitarbeiter eingestellt, fürs Sponsoring mittlerweile 2 plus einen externen Vertriebler und fürs Ticketing, Merchandising 1 Person und der Rest kümmert sich noch um Buchhaltung, Teammanagement etc. pp. Und die ganzen Themen werden von oben über mich gesteuert und rein in Marketing, Kommunikationsabteilung haben wir auch noch 2 Leute sitzen und ja, das ist so das Team im Hintergrund vom EC Bad Nauheim.
Fußball und Eishockey unterscheiden sich ja schon noch ein bisschen, Alexander, oder?
Ja, wobei ich gerade sagen muss, wenn ich dem Tim so zuhöre, Stichwort Merchandising-Rechte in der eigenen Hand, die holen wir jetzt gerade zurück zum Club. Also auch das ist ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Wochen und Monaten sehr ernsthaft und intensiv beschäftigt haben. Und auch Themen Stadionbetrieb, Stadionrechte sind wir zumindest gerade in der internen Findungsphase, um zu schauen, wie macht es für den Club Sinn, sich in der Zukunft aufzustellen, weil wir ja hier die Konstellation haben, dass es alles nicht unser Eigentum ist, sondern wir im Grunde in Anführungsstrichen nur Mieter sind. Und die Stadt mit einer dazwischen geschalteten Unternehmung, der sogenannten MVGM, Betreiber des Stadions ist und wir da jetzt gerade ja im Austausch sind, beziehungsweise in den Austausch gegangen sind, um sich da ja zukunftsfähig aufzustellen.
Das ist mit Blick auf die Rechte-Situation natürlich elementar und natürlich dann auch auf die Mietzahlung etc. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Abteilungsstruktur schauen, die da bei euch vorherrscht. Wie hast du dein Team aufgestellt?
Genau, also wir hatten natürlich vorher auch schon die ein oder andere Abteilung. Wir sind dann eben hergegangen und haben gesagt, okay, erstmal im Sponsoring, was haben wir da? Und hatten dort einen gewissen personellen Aderlass. Im Grunde, als ich gekommen bin, sind dann noch 2 vorhandene Mitarbeiter gegangen. Ein dritter ist da geblieben und da haben wir dann 4 Mitarbeiter dazugenommen, weil wir natürlich einerseits die gerade gegangen sind, ersetzen mussten, aber auch grundsätzlich aufstocken mussten, um eben die Bedürfnisse in der zweiten Liga denen gerecht zu werden. Darüber hinaus haben wir dann im Bereich Medien und Kommunikation geschaut, okay, Videocontent, was ja auch durch die sozialen Medien immer wichtiger wird, ist bei uns ausbaufähig. Grafische Arbeiten sind entweder extern oder werden teilweise gar nicht selber gemacht oder gar nicht gemacht. Da haben wir dann aufgestockt, sind dann auch zu TikTok gegangen, sind dort eben jetzt auch präsent. Beim Thema Fanbetreuung ist es so, dass wir ja eine sehr aktive Fanschaft haben, die uns wahnsinnig unterstützt, egal ob bei Heimspielen oder bei Auswärtsspielen. Und wir da dann auch gesagt haben, okay, die Fanbetreuung, da machen wir jetzt aus 2 Kollegen, machen wir 3 Kollegen. Und dann eben neu dazu das Thema Nachhaltigkeit, was wir mit einer Person besetzt haben und das Thema E-Sport. Und dann eben noch ganz neu die gesamte Abteilung Merchandising, was je nachdem, wie viel Store-Mitarbeiter es dann am Ende werden, wird es dann sich da auch nochmal um 4, 5, vielleicht sogar 6 Mitarbeiter, muss man nochmal gucken, ob man alles mit Festangestellten oder mit Aushilfen, duales Studium, da gibt es ja noch unterschiedliche Möglichkeiten. Das lassen wir uns noch ein bisschen offen, aber im Grunde so, dass wir dann von circa 15, 16, 17 auf dann 25, 26, 27 Mitarbeiter kommen. Und wenn man sich das dann eben prozentual anhört, so 10 Mitarbeiter mehr klingt jetzt erstmal nicht viel, aber prozentual, wenn es dann, weiß ich nicht, 40% mehr sind, ist das halt eine ganze Menge.
Das fordert ja auch eine Organisationsstruktur. Wenn du hast vorhin von Fluktuation gesprochen, aber dann mit dem Aufstieg auch das Aufstocken an weiterem Personal, an weiteren Abteilungen und Mitarbeitern, das fordert ja auch eine Organisationsstruktur ganz schön heraus.
Definitiv, es war wahnsinnig viel los und die Kollegen, die hier schon lange an Bord sind, wo es ja auch wirklich einige von gibt, die haben das dann auch schon an der einen oder anderen Stelle mal einfach bemerkt, gar nicht wertend oder besonders positiv oder negativ, sondern einfach nur, Mensch, man merkt schon, hier sind jetzt andere Zeiten angebrochen. Das ist dann natürlich, Corona ist, so Gott will, dann endgültig vorbei. Wie gesagt, Aufstieg in die zweite Liga. Das sind dann einfach zwei neue Umfelder oder eben wieder die alte neue Normalität nach Corona und dann eben zweite Liga seit dann 5 Jahren das erste Mal wieder für den ersten FC Magdeburg und das zweite Mal überhaupt, ist dann schon neu, absolut.
Wie war denn das, als du da ankamst und jetzt war die Euphorie des Aufstiegs da, es war, ja, haben wir jetzt darüber gesprochen, Pandemie nahezu beendet, es ging also halbwegs normal wieder los in der Sommerzeit dann. So, und wurden denn diese Veränderungen, diese neue Struktur und das neue Personal, wurde das alles auch dann schnell mit dir in Verbindung gebracht? Also wurde da auch, Mensch, der Alexander, der kommt hierher und baut alles um und jetzt sind wir so viele, und also gab es da so Reaktionen im Sinne von, was macht der hier? Also kritische Stimmen, die da auch sich ein bisschen überfordert gefühlt haben?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da ist fast die Frage an mich falsch adressiert, aber nein, Spaß beiseite. Also ja, es ist schon so, dass man dann selber auch gemerkt hat, jetzt mal langsam, mal eins nach dem anderen und nicht alles gleichzeitig. Und umgekehrt ist es dann auch manchmal so, dass es eben auf einmal eben eine Möglichkeit gibt und dann gibt's halt keine Chance mehr, zu einem anderen Zeitpunkt das zu machen. Also wenn Lizenznehmerverträge im Merchandising nun mal so sind, wie sie sind, dann gibt es irgendwann mal eine Öffnungsklausel und entweder man nutzt die oder man nutzt sie nicht. Aber das ist dann kein Thema, was man dann mal in 2 Jahren besprechen kann. Ne? Und so war es dann schon so, dass wir das eigentlich sehr gut und abgestimmt hinbekommen haben. Und ich auch ja in dem Sinne, klar, natürlich dann mit Präsidium dann eng im Austausch war und bin, aber natürlich auch mit den leitenden Kollegen der jeweiligen Bereiche mich da eng abgestimmt habe und ausgetauscht habe und wir natürlich auch immer geguckt haben, wie es einfach, damit geht es dann weiter, räumlich passt, wie es budgetär passt, und dann will man natürlich auch erst das Geld ausgeben, was man im Idealfall vorher eingenommen
hat. Tim, du hast das vorhin selber schon kurz angesprochen, vorher Kollege, Freund, im Prinzip auf demselben Flur und jetzt Geschäftsführer, du kommst als Chef zurück, hast du gesagt. Damit ändert sich dann ja auch so ein bisschen das Verhältnis oder nicht? Fragezeichen. Wie war das bei dir und vor allem, wie kam das bei deinem Umfeld an, bei euch auf der Geschäftsstelle, dass der ehemalige Praktikant, hast du es gesagt, jetzt als Chef zurückkehrt?
Ja, es war natürlich erstmal eine ungewohnte Situation. Gleichwohl muss ich aber auch sagen, dass sich dieses große Thema, dafür sind wir zu klein in der Geschäftsstelle. Wir sind ja kein großer Konzern, sondern sehen das schon hier alles wie Familie. Und da pflege ich auch so ein bisschen den Stil, oder wir auch alle zusammen, dass wir sagen, natürlich gibt es die Funktionen Geschäftsführer, Leitung Marketing, Leitung Ticketing, was auch immer. Und irgendeiner trifft nachher auch die eine Entscheidung, wenn es irgendwie in Diskussionen ausartet. Aber letztlich möchten wir das schon hier so leben, dass jeder seine Meinung auch offen kundtun darf und dass wir das alles gemeinsam als Team entscheiden. und sich da keiner irgendwie sagen muss, oh Gott, jetzt kommt der große Chef und jetzt zuckt jeder zusammen, sondern wir machen das hier rein familiär, auch freundschaftlich und in dem kleinen Team geht man auch abends mal zusammen weg oder nach dem Spiel dann nochmal in die Stadt und tauscht sich da aus und so weiter und so fort. Also hat sich schon ein bisschen was getan, dass die ich habe es an dem Punkt gemerkt, früher Assistenz der Geschäftsführung oder eben dann der Kollege, dass dann dem einen oder anderen doch mehr erzählt wurde, was so zwischenmenschlich passiert ist. Und das wurde dann mit dem Chef vielleicht nicht mehr so gesagt, klar. Aber ansonsten vom Verhältnis her zu den Mitarbeitern, Kollegen, teilweise auch Freunden hat sich jetzt dahingehend nicht so viel geändert.
Na, das ist gut. Kleine Anekdote. Ich habe das gemerkt hier bei uns im Team, als es nicht nur eine gemeinschaftliche Devonsport WhatsApp-Gruppe gab, sondern als ich festgestellt habe, dass die Mitarbeiter unter sich auch noch eine WhatsApp-Gruppe haben, wo ich dann nicht mit drin bin. Da war dann klar, hier stimmt.
Da merkt man dann die Unterschiede, da zeigt sich dann doch nochmal irgendwann diese Hierarchiestruktur und muss dann heißen, naja, wenn man über den Chef so ein bisschen ablästern will oder die Entscheidung, dann macht man das auf der internen Gruppe.
Ja. Gut, ich hoffe, das kommt nicht allzu häufig vor. Lass uns noch mal ein bisschen in das Thema Sponsoring, Vertrieb, Vermarktung tiefer eintauchen. Du hattest gesagt, 10 Mitarbeiter Geschäftsstelle. Ich meine mich zu erinnern, 2 bis 2,5 oder 2 plus externer auf das Thema Vermarktung und Sponsoring, richtig?
Richtig, genau.
Und ist das schon Teil dessen gewesen, was du vorgefunden hast? Hast du das aufgebaut? Hast du das so beschlossen? Und wie seid ihr auf diese Konstellation gekommen und was machen die 3 oder 2,5 Stellen da eigentlich genau?
Im Grunde genommen habe ich das so vorgefunden, war auch damals noch 2019, 2020 noch mit in der Gestaltung drin. Dort damals hatten wir noch einen anderen Partnermanager und einen anderen Kollegen in der Akquise, die beide nicht mehr für uns tätig sind, haben uns neu aufgestellt. Grundsätzlich ist das Thema erstmal so beibehalten worden. Und grundsätzlich muss man auch da sagen, bei einem in Anführungszeichen kleinen Vereinen, wie wir das sind, läuft natürlich auch noch viel über Andreas und mich, dass wir natürlich mit den großen Partnern selber sprechen. Die wollen natürlich dann auch den Geschäftsführer mit am Tisch haben und keinen Partnermanager. Ansonsten haben wir, wie gesagt, den einen Kollegen, der rein Neuakquise betreibt, damit wir diesen Standort hier weiterentwickeln können. Und mittlerweile 2 Partnermanager, die sich um das Wohlergehen unserer Sponsoren, indem wir auch mittlerweile 150 Partner haben, die uns hier in der Familie mit zugehören, und Andreas und ich eben diese ganzen Partner noch mit betreuen. Ja, und das ist eigentlich so, dass das tägliche Doing, was wir hier beim EC Bad Nauheim abfeuern und hoffen, stetig den Standort weiterzuentwickeln. Und wenn man eins so ein bisschen herausstellen kann, ist das auch den Kollegen vor meiner Zeit in dem Jahr ganz gut gelungen, auch mit einer guten Kommunikationsstrategie und einer aufgeladenen Marke auch neue Partner zu gewinnen und vor allen Dingen auch keinen Partner in Corona-Zeiten zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil haben wir es damals sogar geschafft, die Sponsoring-Erlöse sogar auszubauen und sind stetig dran, auch in diesem Jahr wieder die neuen Ziele zu übertreffen. Und das stimmt uns erstmal recht positiv und glauben, dass wir da auch mittlerweile auf einem ganz, ganz guten Weg unterwegs sind.
Hört sich zumindest danach an. Sag uns nochmal ganz kurz bitte, die Konstellation mit dem Externen, ist das eine Agentur, ist das eine einzelne Person, wird die zur Weihnachtsfeier eingeladen, ist die Teil des Montagsmeetings, wie muss man sich die Zusammenarbeit da vorstellen?
Das ist eine Person, die ist als freier Akquisiteur tätig, hat noch 1-2 Partner neben uns, aber im Hauptarbeitsthemen bei uns zuständig, ist auch ganz eng an uns angebunden, ist jetzt in den normalen internen Geschäftsstellen-Meetings nicht dabei, sondern gibt es externe Vertriebsmeetings, wo dann das Vertriebsteam mit dazukommt. Aber wir daten oder updaten uns da schon 2-3 Mal die Woche. Und er kommt dann rein und sagt, mit dem und dem habe ich gesprochen, welche Flächen sind noch frei, welche Flächen kann ich anbieten, dass wir auch da im engen Austausch sind, weil ganz, ganz schlimm ist, wenn es Doppelabsprachen gibt oder Ansprachen gibt und sagt, naja, ich bin aber doch schon von XYZ angesprochen worden, wieso kommst du jetzt nochmal? Und ganz, ganz blöd wird's, wenn die beiden Vertriebler, weil die Partnermanager sind ja auch im Vertrieb tätig, dann irgendwelche Flächen anbieten, die vielleicht schon von einem anderen verkauft worden sind. Und da brauchen wir eben die ganz, ganz enge Abstimmung. Das funktioniert ganz gut. Und so arbeiten wir hier.
Alexander, das war bei dir ein bisschen oder ist bei dir ein bisschen größere Abteilung, die sich um Vermarktung kümmert, Partnermanagement. Bei euch gab es viel Nachfrage durch den Aufstieg. Sag nochmal ganz kurz was zu der Abteilung. Wie sieht da Vermarktung, Vertrieb, Sponsoring bei euch aus?
Genau, also bei uns war es so, dass das Ganze auch unter der Abteilung Marketing gelaufen ist und ich dann auch hergegangen bin und gesagt habe, okay, ich möchte das mal splitten in Vertrieb wirklich, also wirklich die Hunter, die eben die den Vertriebsabschluss, den Erfolg, das Einbuchen eines Partners erreichen möchten. Und dazu das sogenannte Partnermanagement, was dann jetzt, um mal in Schwarz-Weiß zu sprechen, den unterschriebenen Vertrag umsetzt und mit dem Unternehmen abstimmt. Wird die Sponsor of the Day jetzt am 3., 5. oder 7. Heimspieltag gemacht? Werden die Tickets per Wallet, also digital versandt oder doch als physische Variante? Werden die Flaggen auf Flagge 3, 5 und 7 oder 2, 4 und 6 aufgehangen? Also diese operative Umsetzung dann, das haben wir voneinander gesplittet, weil wir eben sagen, okay, Vertrieb ist dann auch der auf Entscheidungsebene unterwegs ist und der dieses Netzwerken und diesen Draht zum Entscheider hat. Und Partnermanagement ist dann, was dann wiederum Abteilungsebene zu Abteilungsebene in Kontakt hält. Und wir so vermeiden, wenn jemand durch eine lange Krankheit oder durch einen Wechsel das Unternehmen verlässt oder mal nicht zur Verfügung steht, dass wir zu keinem Partner eine sogenannte Blackbox haben, sondern immer genau wissen oder was heißt genau, aber so nah dran sind, dass wir da voneinander unabhängig sind. Und die aber wiederum sehr eng miteinander arbeiten. Die sitzen auch bei uns alle in einem Bürobereich, so dass das auch von außen teilweise gar nicht zu merken ist, wer ist jetzt Vertriebler und wer ist Partnermanager, aber wir intern das eben schon genau wissen.
Sagen wir nochmal ganz kurz die Zahlen, wie viel Vertrieb, wie viel Partnermanager?
Wir haben 3 Vertriebler und 2 Partnermanager. Und da soll jetzt aber noch ein Leiter Partnermanagement dann dazukommen, dann hätten wir 3 und 3. Aber wie Tim es eben auch gerade angedeutet hat, bei uns gibt es natürlich auch, nicht zuletzt natürlich auch durch meinen Werdegang, was auch Vermarktung, Vertrieb, Sponsoring ist, dann bei mir sozusagen die Ergänzung als Leiter Vertrieb und dann wären wir quasi 4 Vertriebler und ich gehe dann natürlich schon auch bei den relevanten Partnern mit an den Tisch. Und umgekehrt, wenn wir dann im Sommer hoffentlich die Partner-Manager-Leiterposition besetzt haben, haben wir da auch noch mal mehr, so dass es dann weiter wächst.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Setzt ihr euch mit Zahlen auseinander, wie viel Partner-Manager oder andersrum, wie viel Kunden auf einen Partner-Manager, wie viel kann einer verkraften oder wie viel Rechte haben wir noch frei? Wie viel Umsatz müssen wir eigentlich machen? Daraufhin brauchen wir also x Vertriebler. Kann man sich das so vorstellen? Oder nach welchen Kriterien entscheidet ihr da, die Abteilung so, so oder so aufzustellen? Das drehen wir nochmal, machen wir den Weg nochmal andersrum. Von Alexander, fang du mal gerne an, das einmal aufzuzeigen. Mit welchen Vorgaben würdest du sagen, macht es da Sinn, das zu kalkulieren, das zu erarbeiten? Oder was sind die Kriterien überhaupt?
Ja, in meinen Augen hast du schon die entsprechenden Parameter angesprochen. Natürlich versucht man auf alles zu achten, beziehungsweise auf alles ein bisschen zu achten und nicht zuletzt dann auch natürlich das Stichwort Bauchgefühl. Also wenn ich sehe, die Vertriebler, die da sind, die gehen an keinem Abend vor 20 Uhr nach Hause, arbeiten mit den Spieltagen dann manchmal sogar 7 Tage die Woche. Und wir haben einen Aufstieg da und wir haben eine budgetäre Situation, die es uns ermöglicht, jetzt Weiterentwicklung und die nächsten Schritte herbeizuführen. Dann ist es relativ einfach, sich zu entscheiden, okay, wir nehmen noch einen Vertriebler mit dazu, beziehungsweise wir stellen jetzt nochmal 2 Partnermanager mit dazu ein. Das ist dann so eine Sache, die ergibt sich von selbst und vor allen Dingen, wenn dann gerade in den ersten 2 Wochen, wo man selber da ist, schon jemand noch von Bord geht, der schon vorher gekündigt hatte, also was gar nicht jetzt in meiner Amtszeit in dem Sinne angefallen ist, aber eben sich da rein auswirkt. dann ist da eine Stelle, die muss dann nachbesetzt werden. Und so haben wir dann gesagt, dass wir das aufstocken wollen, aber haben natürlich auch genau auf Zahlen geachtet. Wie viel Budget haben wir noch im, nennen wir es mal, Personaltopf und was ist da wie möglich? Und dann haben wir da zum Beispiel auch gesagt, wenn wir jetzt ein zweites VIP-Zelt, die sogenannte Mecca-Lounge, dort errichten, was kostet uns das? Was haben wir für Einnahmen? Was haben wir für Miete? Was kostet das Catering? Können wir es uns damit leisten, weiteres Personal aufzubauen und so weiter? Also die Zahlen sind dann am Ende des Tages schon auch wichtig. Und das ist auch das eigentlich, was ich immer in den Gesprächen und Meetings sage, dass natürlich ein ganz wichtiges, um nicht zu sagen entscheidendes Credo ist, dass die Zahlen stimmen. So. Aber als zweites ist es eben auch wichtig, dass wir ein Team haben und Mitarbeiter haben, die hier grundsätzlich an einem Sonntagabend mit einem positiven Bauchgefühl und mit einer guten Einstellung auf die neue Woche gucken und da nicht schon irgendwie ein unwohles Magengefühl haben und sich denken, oh Gott, morgen geht die neue Woche los. Das soll nicht sein. Und wenn man es dann noch schafft, bei den Kollegen auch, also schon bei den Einstellungen, aber dann auch bei den vorhandenen Kollegen, es zu schaffen, dass wir alle diesen Ehrgeiz entwickeln, dieses Gewinnenwollens. Und damit ist nicht nur Samstagnachmittag das Fußballspiel gemeint, sondern wenn ich eine Unterlage fürs Präsidium aufbereite, dann möchte ich natürlich am Ende gerne, dass das Präsidium sagt, Mensch, wow, das ist aber eine schöne Übersicht, das hilft uns weiter, da sind wir abgeholt. Oder wenn man in ein Sponsorengespräch geht, ob der Sponsor dann erstmal Partner wird oder ausbaut oder nicht, das ist mal egal. Aber wenn der Partner nach dem Meeting aufsteht und sagt, Mensch, wow, wie ihr das hier vorbereitet habt, da merkt man, da ist Herzblut drin. Das macht ihr aus Überzeugung. Das sind so die drei Punkte, die ich immer versuche, A, vorzuleben, aber B, dann natürlich auch mit den Kollegen immer zu verkörpern.
Mega, da steckt jetzt auch neben KPIs und irgendwelchen strategischen Überlegungen steckt da jetzt ja auch schon sehr viel Qualitätsüberlegungen mit dahinter, stecken sehr viele Haltungsfragen auch dahinter für das, wie ihr Mitarbeiter sucht, einstellt und da auch motiviert. Mit dem bis 20 Uhr und 7 Tage die Woche könnte sein, dass das aber auch eine extreme Belastung sein wird für die Mitarbeiter, die dann vielleicht selber die Hand heben und nach zusätzlicher Ressource fragen. Ist das bei euch so?
Ja, absolut. Und das kann ich auch im Grunde so bestätigen, was Tim jetzt vielleicht nicht 1:1 gesagt hat, aber was zumindest bei mir so angekommen ist, dass man dann schon auch gemeinsam die Dinge bespricht, durchdenkt und sich anguckt, hey, wie sieht's denn aus, wie läuft's denn? Und dann gemeinsam eben versucht, nach Lösungen zu streben. Und ich bin relativ wenig bange, wenn es mal hier in einer heißen Saisonphase mit zum Beispiel auch einer englischen Woche und dann gibt's noch ein Kids-Club-Event, alle mal ein bisschen mehr arbeiten, da hält sich mein Mitleid in Grenzen. Nur wenn hier eine Abteilung ist, die im Grunde in den ersten 6 Monaten meiner Zeit her permanent überlastet ist, dann weiß ich, das kann nicht lange gut gehen und das will ich dann auch nicht. Ne? Und hier arbeitet keiner mit der Stoppuhr in der Hand, da wären wir im Sport, glaube ich, generell auch falsch. Aber es sollte dann eben ein gesundes Maß sein, beziehungsweise diese Überbelastung sollte nicht zu einem akuten Dauerzustand werden.
Ne? Tim, das war jetzt ja im Prinzip der Doppelpass dann zu dir. War das so gemeint, wenn auch nicht genauso gesagt? Und dann die Frage, wie viel Stoppuhr trägst du den ganzen Tag bei dir?
Also war genauso 100% richtig verstanden, dass das hier eine Gemeinschaft ist und dass der eine für den anderen auch einsteht. Da reden wir halt jetzt eben, da komme ich nochmal zurück, über 10 Mitarbeiter und nicht wie beim Alex dann vielleicht nachher 26 bis 30 Mitarbeiter. Mhm. Da ist jetzt so der Klassiker, jetzt haben wir 2-mal eine Eisdisco noch hier veranstaltet und dann ist halt die komplette Geschäftsstelle mit am Werk und schaut, dass das Event hier gut über die Bühne läuft. Da ist egal, ob man dann im Teammanagement arbeitet, im Merchandising oder im Vertrieb. Da wird angepackt und dann freut man sich am Schluss, dass man hier zusammen dieses Event großartig absolviert hat und alle happy sind, wenn sie rausgehen. Und wenn nachher am Ende noch die Zahlen stimmen, umso besser. Und grundsätzlich muss ich dem Alex da auch recht geben. Also wer im Sport auf die Uhr guckt und mit der Stoppuhr rumläuft, Also das kann 2-3 Wochen vielleicht gut gehen, ja, aber dann hat er sich, glaube ich, für den falschen Job entschieden, sondern das ist ähnlich wie in der Gastronomie. Hier wird halt gearbeitet, wenn andere Urlaub und Freizeit haben. Dahingehend sagt man aber immer, die meisten arbeiten bei ihrem Herzensverein und sagen, na, du wärst sowieso hier im Stadion, wenn du jetzt nicht bei uns arbeiten kannst. Und jetzt bist du halt noch ganz eng dran und kriegst die Emotionen noch hautnah mit. Also von daher auf die Stoppuhr schauen ist, glaube ich, nicht das Beste im Sport.
Richtig, absolut richtig. Diese Besonderheit des Sports oder des Jobs im Sport, diese Nähe zu dem emotionalen Höhepunkt, nämlich dem Spieltag, dieses Erarbeiten die ganze Woche auf den Spieltag hin und auch die Nähe zur Mannschaft, zu dem Erfolgen und auch den Emotionen, die es bei Enttäuschungen und Niederlagen gibt. Das ist natürlich etwas Unfassbares, was so in der Form draußen vielleicht nur noch im Musikbusiness vielleicht der Fall ist, aber dann ja viel mehr gar nicht verbreitet ist in anderen Unternehmen. Wir haben in der aktuellen Gallup-Studie über 70%, die sich nicht mehr emotional mit ihrem Arbeitgeber involviert fühlen. Ist das im Sport genauso oder können wir sagen, dass es im Profisport haben wir da einfach einen Riesenvorteil, weil wir eben mit dieser Emotion als Kernprodukt unseres Arbeitens auch arbeiten und das auch für die Mitarbeiter entsprechend sich dann lohnt, daran teilzuhaben?
Also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen herausstellen kann. Und so fair und ehrlich müssen wir auch sein, dass die Gehälter, die im Sport bezahlt werden, nicht mit den Gehältern anknüpfen können, die in der freien Wirtschaft bezahlt werden können. Aber genau dahingehend sage ich auch immer zu unseren Mitarbeitern, es zwingt euch keiner, hier zu arbeiten. Ihr kommt alle hin, weil ihr eben diese Leidenschaft für den Sport habt. Ihr habt die Leidenschaft hoffentlich auch für unseren Club und tragt den roten Teufel im Herzen. Und genau diese Leute suchen wir auch. Weil ohne das wird's nicht funktionieren. Und dann guckt man eben auch mal drüber hinweg, ob man jetzt dann ein bisschen länger gearbeitet oder nicht. Und diese Emotionen, und da kann ich nur davon sprechen, gestern ausverkauftes Haus, 4.500 Leute, 4-1, die Kassel Huskies hier vom Eis gefegt. Also da ist dann, glaube ich, jeder froh und happy, wenn er hier Teil davon ist und einfach dann erleben kann, wie 4.500 Menschen eine gute Zeit hatten und sich dann auf die Schulter klopfen kann und sagen, danke, das haben wir alle zusammen als Team hier ermöglicht. Und ich glaube schon, dass man, wie gesagt, da die Emotionen voranstellen sollte und muss. Und es ist halt kein Job von 8 bis 17 Uhr, sondern man kann immer, wie sage ich so schön, man kann ja auch sehr, sehr vieles gestalten und auch sehr viel möglich machen. Und wenn das von Woche zu Woche immer wieder auch betrachtet und gesehen werden kann, ist das natürlich auch eine sehr, sehr schöne Bestätigung auch für jeden Einzelnen.
Alex, Stichwort Emotionen. Wie ticken die Menschen, die zu euch kommen? Wie ticken die Menschen, die du suchst, für jetzt zum Beispiel die noch offene Stelle Partnermanager oder Leiter Partnermanagement? Was suchst du da oder was müssen die mitbringen, die in diesen Job rein wollen?
Ja, der Tim hat schon ganz gut oder in meinen Augen sehr, sehr treffend beschrieben. Es ist absolut so. Also wenn jemand dieses Blau-Weiße des ersten FC Magdeburg im Herzen trägt, dann kann das nur förderlich sein. Aber es nützt ja eben nichts, wenn man, ich sage jetzt mal, Partnermanagement, Marketing-Erfahrung sucht. Und dann kommt der Dachdecker oder der Koch, der sich bewirbt. Also es muss dann schon irgendwo, darf nicht zu extrem auseinander, voneinander abweichen. Und was man dann natürlich auch schon das ein oder andere Mal erlebt, das ist alleine, wenn ich so zurückblicke aus meiner Studienzeit, im ersten Semester glauben alle, sie werden der nächste Uli Hoeneß. Und wenn man jetzt mal guckt nach 10 Jahren Berufsleben, wer ist überhaupt noch im Sport? Von der Uli Hoeneß-Position mal ganz abgesehen, dann wird es schon wieder dünner. Also will sagen, wenn man immer so sagt, wenn wir jetzt mal von der ersten Liga ausgehen, das Spiel gegen Bayern München ist für viele Clubs das Highlight des Jahres. Aber wenn man dann dreimal das Heimspiel gegen Bayern München erlebt hat, dann ist das vierte Mal halt irgendwann auch nicht mehr ganz so spannend. Oder die Gefahr besteht ja immer, dass dieser Zauber des Sports oder in meinem Fall der des Fußballs langsam dann so ein bisschen nachlässt. Und deswegen muss es, glaube ich, ausgewogen sein. Und dann reicht es nicht nur, Fan zu sein. Das ist dann, glaube ich, zu wenig. und umgekehrt kein bisschen Fan zu sein oder sich mit der Sache dann wirklich identifizieren zu können, das ist dann absolut nötig. Und das versuchen wir auch in einem gesunden Maße zu verfolgen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Magdeburg die besondere Situation, dass wir eben die zwei Geschäftsführer haben, Ottmar Schork und eben mich, die beide nicht hier aus Sachsen-Anhalt kommen. So, und dann muss man natürlich aufpassen, bei einem regional verwurzelten Club, dass da nicht irgendwo eine, nennen wir es mal, Entfremdung stattfindet. Oder andersrum, wenn man dann auch in der jeweiligen Abteilung nur, nennen wir es mal, Ortsfremde haben hätte und kein Lokalkolorit mehr dabei hat, dann wäre man, glaube ich, auf einem schlechten Weg beziehungsweise schlecht beraten. Und da versuchen wir auch darauf absolut zu achten. Und das haben wir bisher, Gott sei Dank, auch ganz gut hinbekommen. Aber ist immer wieder eben ein Thema, absolut.
Das heißt, es könnte für euch auch ein strategischer Vorteil sein, oder dieser Konstellation, bewusst auch Mitarbeiter aus der Region anzuheuern, die eben das auffangen, was ihr zwei jetzt per Geburt nicht mitbringt, nämlich die regionale Verwurzelung.
Absolut. Und bei uns war es dann zum Beispiel so, da kann ich relativ einfach aus der Praxis berichten, dass wir zwei Vertriebler gesucht haben und dann auch die Ausschreibung eben draußen hatten, auch Bewerbungen eingegangen sind. Und dann hat man aber gesehen, okay, jetzt ist da, dann ist das ja wie immer, man möchte am liebsten Berufserfahrung haben, am besten auch schon im Fußball und im Idealfall mindestens auch bei einem Zweitligisten, am liebsten Erstligisten. Und ins Budget passen muss es auch noch. So, und dann guckt man aber, okay, was haben wir denn dann für Bewerbungen? Und dann sieht man, Mensch, hier macht ja aber gerade ein Praktikant auch echt einen engagierten Eindruck und bringt eben vielleicht dieses Herzblut, dieses Emotionale mit. Hat dann aber vielleicht noch nicht diese 2 Jahre Berufserfahrung, so dass wir uns dann fast so ein bisschen umgestellt haben während des Prozesses und gesagt haben, hey, wir nehmen jetzt mal bewusst einen, der vielleicht vom Vertrieb her aus einer anderen Branche kommt als dem Sport, aber hier vielleicht aufs Sportgymnasium gegangen ist und Magdeburg kennt. Und wir nehmen dazu einen Berufseinsteiger, der sich über ein Praktikum bei uns empfohlen hat, aber ursprünglich kein Magdeburger ist. Und so haben wir dann eigentlich ein ganz gutes Bild für uns erstellt, was dann eben beides mit abbildet, aber eben ja noch nicht die fertigen und kurz vor der Rente stehenden Arbeitnehmer sind. Ne?
Jetzt haben wir die Situation, dass ihr mit vielen jungen Talenten ja auch unterwegs seid. Das habe ich jetzt so aus beiden so rausgehört. Neben der Begeisterung für den Sport, ein bisschen Fantum möglicherweise, nicht nur, aber auch ein bisschen Fantum, was dazugehört, denn die Begeisterung, wie gesagt, für Sport, für Emotionen. Was sind denn die Sachen, die ihr aktiv noch an Motivationskünsten, Motivationstricks, Motivation dazu steuert, damit ihr das Team bei Laune haltet, insbesondere dann halt auch bei diesen Arbeitszeiten und in dem Vergleich dann bei den Gehältern? Also mit welchen Mitteln und Methoden arbeitet ihr da mit euren Teams? Was sind die kleinen Bonbons der 7-Tage-Woche bei euch? Alexander, vielleicht zuerst.
Also ich versuche dann schon nach diesem ganz alten und einfachen Prinzip vorzugehen, Beispiel erzieht. Also wenn wir an einem Heimspieltag hier alle viel zu tun haben und wahnsinnig viel auf der Uhr ist, dann könnte ich es mir als Geschäftsführer vermeintlich bequem machen, übertreibe jetzt mal bewusst, komme eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, gehe in 2 Logen, sag einmal dem Präsidium guten Tag und dem Aufsichtsrat hallo und dann gucke ich mir das Spiel an und mit Schlusspfiff gehe ich dann zum Parkplatz und fahre davon. Oder man ist eben eine Stunde vor Stadionöffnung hier, geht einmal mit durch die Bereiche, wenn sie noch leer sind, spricht mal mit den Kollegen, ob alles soweit vorbereitet ist, ob es noch irgendwo Not am Mann gibt, ob es noch irgendwas nachzujustieren gibt. Und dann versucht man das eben mit umzusetzen. Und das Zweite ist, dass man die Weiterentwicklungsthemen alle eng abstimmt und bespricht. Also nur ein Beispiel. Ein Kollege kam aus dem Vertriebsmarketing-Team zu mir und sagte, Mensch, hier ist doch der und der im VIP-Bereich bei uns regelmäßig zu Gast. Die machen doch dann auch noch ein Coaching und Vertriebsschulung. Macht es nicht Sinn, sich mal mit dem hinzusetzen? Der kommt auch hier aus der Region, der kennt viele Partner. Macht es nicht Sinn, wenn wir jetzt hier so ein junges Vertriebsteam sind, mit dem mal das ein oder andere Coaching durchzugehen? Dann könnte ich lapidar sagen, nee, ach, was soll der mir beibringen? Ich mache das seit 10 Jahren selbst, das kann ich euch beibringen. Oder man nimmt sich mal der Sache an. Das nächste ist dann, Mensch, wir haben hier einen Fitnessstudio-Partner, gibt es nicht die Möglichkeit, dort auch mal neben den Sportlern, die da trainieren gehen, für uns Mitarbeiter auch eine Kooperation auszuhandeln? Oder mit dem lokalen Automobilpartner zu sagen, Mensch, wir haben jetzt hier 2, 3 neue Vertriebler. Wir bräuchten eigentlich noch, um zu den Terminen zu fahren, ein Auto. Können wir das denn mitverhandeln? Und diese Sachen so ernst zu nehmen, sich das anzuhören und dann auch eine Entscheidung dann im Idealfall natürlich dafür zu treffen, ohne blind jeder Aussage dahinterher zu rennen. So, und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Wir haben das Coaching gemacht, beziehungsweise machen es gerade. Und wir haben mit dem Automobilpartner eine Kooperation für ein weiteres Auto geschlossen, sodass das Vertriebsteam jetzt ein Auto hat. So, und das sind dann eben so die Sachen, wo die Mitarbeiter sich zumindest sehr ernst genommen fühlen und merken, Mensch, wenn wir zum Wahler gehen, der hört zumindest zu und bearbeitet die Dinge dann auch.
Das mit dem Vertriebscoaching finde ich natürlich per Natur der Sache, dass wir als Devonsport das ja genauso sehen und genauso forcieren wollen. Schade eigentlich, dass ich keine Dauerkarten bei euch hatte. Also da sollten wir nochmal drüber sprechen, wie wir denn da zukünftig ans Ziel kommen. Tim, hast du noch ein paar etwas aus deiner Motivationskiste? Oder es muss ja auch gar nicht immer die Zauberei sein. Manchmal sind es ja auch, Alexander hat es gesagt, das Wahrnehmen und das Respektieren der Wünsche ist ja auch manchmal, da braucht es keine Zauberei, da brauchst du einen gesunden Menschenverstand und ein gutes Bauchgefühl. Aber Tim, erzähl du, was hast du da noch an Ideen, die da dich dazu führen, deine Mitarbeiter zu motivieren?
Also ihr habt jetzt schon sehr, sehr vieles Richtige gesagt, aber ich glaube, da braucht man, wie du es richtig sagtest gerade, nicht die große Zauberei, sondern ich glaube, man sollte sich einfach mit den Menschen auseinandersetzen, die für einen arbeiten und denen einfach auch zuhören, die offene Tür auch symbolisieren tagtäglich und nicht sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, sondern wenn Leute wirklich oder Mitarbeiter zu einem ins Büro kommen und irgendwas auf dem Herzen tragen, dann auch mit ihnen zusammensitzen, zu besprechen. Das ist ja sowieso auch die Philosophie, die wir fahren, dass man uns immer zusammensetzen. Wir haben, wie gesagt, die Team-Meetings. In unserer Größe ist es so gang und gäbe, dass wir mittags alle zusammen Mittag essen, dass man sich da wieder zusammen austauscht, dass da auch das Gemeinschaftsgefühl herrscht. Und so ein kleiner Gang, den ich immer gern gehe, ist auch Mitarbeiter mal zu externen Veranstaltungen, auch vor allen Dingen Sportveranstaltungen mitzunehmen und auch da das Netzwerk so ein bisschen zu erweitern und sagen, okay, man stellt den und den die Personen mal vor, dass die auch da sagen, okay, cool, guck mal, da haben wir wieder neue Personen kennengelernt, dass man auch da das Netzwerk erweitert, um dann auch vielleicht sportübergreifend auch in den Austausch zu kommen. Da haben wir jetzt auch ein ganz gutes Beispiel, dass wir jetzt mit den Augsburger Panthern zum Beispiel im Merchandising ein bisschen verknüpft sind, so dass die so untereinander sich austauschen und. Und vor allen Dingen, wo ich halt extrem viel Wert drauf lege, ist, den Menschen halt auch die Chance zu geben, jeden Tag besser zu werden, größer zu werden, sich hier weiterzuentwickeln zu können. Und nicht irgendwie Angst zu haben, immer klein zu bleiben und denken, okay, hier ist nicht der richtige Standort, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich meine Perspektive sehe, sondern wenn die Mitarbeiter merken, okay, ich kann hier anpacken, es wird auch angehört, meine Ideen, ich kann die Ideen auch umsetzen und die sind dann auch noch erfolgreich. Ich glaube, das ist immer die schönste Bestätigung für einen Mitarbeiter und gibt dem dann auch ein gutes Gefühl, dass er an der richtigen Adresse gerade ist.
Top, vielen Dank. Ich habe noch vielleicht so 2 Punkte, die ich gerne einmal ansprechen möchte. Das eine ist, wer gibt denn euch eigentlich Inspiration? Lebt ihr nach irgendeinem Vorbild oder habt ihr jemanden, der euch coacht und begleitet? Oder aber gibt es einen anderen Club, der euch da in Erinnerung kommt, bei dem ihr sagt, da, die machen das schon ziemlich gut, so würde ich das gerne auch bei uns oder so ähnlich bei uns installieren. Tim, fang du gerne an. Wer ist dein Vorbild? Wer inspiriert dich?
Also Vorbild an sich Habe ich tatsächlich gar keins. Ich habe ganz, ganz enge Personen an mir dran, die mich natürlich coachen und beraten. Und dahingehend auch unser Marketingleiter, also Doug Heidecker, der ist ja auch überall schon in der Sportwelt unterwegs gewesen, hat ja auch die Größten der Großen schon irgendwie mit denen zusammengearbeitet. Und Doug, mit dem habe ich gefühlt eine Standleitung immer per Telefon und wir tauschen uns da aus. Und er sagt immer, Tim, die Fehler, die ich irgendwann in meiner Karriere gemacht habe, musst du ja nicht nochmal machen. Und bevor du sie tust, lass uns doch lieber sprechen. Und wir versuchen dann immer für den Club das Bestmögliche rauszuholen. Genauso wie mein Geschäftsführerkollege, der Andreas Ottmann, der seit 15 Jahren diesen Club jetzt leitet und auch fest in der DL2 verwurzelt ist, in der Rechts- und Wirtschaftskommission etc. Da tauschen wir uns natürlich auch aus. Aber es gibt auch ein, zwei, drei externe Personen, die auch im Sport unterwegs sind, mit denen man sich austauscht und dann auch so ein bisschen diese Betriebsblindheit vielleicht dann auch abzulegen und zu sagen, okay, wie machen es denn die anderen Clubs, die dann auch mit denen wieder verwurzelt sind, sagen, hey Tim, guck mal, die hatten die und die Idee. Und da kommen wir dann auch hin, zu welchen Clubs ich so ein bisschen hinschaue. Also FC St. Pauli ist so ein bisschen der Club, an dem ich mich so ein bisschen orientiere, weil ich das ganz cool finde, was die so tun und treiben, mit denen ich auch persönlich meine Masterarbeit damals geschrieben habe. Also mit denen habe ich eh so ein bisschen eine Verbindung und glaube halt auch, dass der EC Bad Nauheim auch so ein bisschen das St. Pauli des Eishockeys werden kann, mit der ganzen Tradition und auch dem Kultdasein, was es hier gibt, mit einer unglaublichen Fanbase etc. pp. Und das sind so eigentlich die Punkte, mit denen ich dann für mich hoffe, mich ständig weiterentwickeln zu können.
Da waren ja ein paar Namen und Größen aus dem Sportbusiness dabei. Liebe Grüße an dieser Stelle an all die genannten. Alex, wer oder was inspiriert dich?
Also bei mir gibt es jetzt auch nicht dieses eine Vorbild oder den einen Club, wo man nur hinschaut. Man läuft natürlich mit offenen Augen durch die Berufswelt. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich auswärts, zumindest in dieser Saison bisher immer mit dabei war, um eben zu sehen auch und mit vor Ort mit den anderen Clubs im Austausch zu sein und mal die Hospitality-Lösungen, die Stadionlösungen sich anzugucken und da mal in Austausch, ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es natürlich so den ein oder anderen Fachkollegen, den man in den 10, 12 Jahren Berufsleben dann so kennengelernt hat und sich schätzen gelernt hat, mit dem man dann auch weiterhin im Austausch bleibt. Und dann gibt's natürlich zwei, drei ganz enge persönliche Freunde, mit denen man dann eher sozusagen persönliche Dinge, wie löst man was jetzt weniger fachliche Themen sind, sondern dann fast eher sozusagen emotionale Themen oder eben empathische Themen sind, wie man die angeht. Und da ist bei mir natürlich in allererster Linie meine Frau zu nennen und mein Vater. Die mir da, mein Vater natürlich von Kindesbeinen an und jetzt auch in den letzten Jahren meine Frau extrem viel geholfen haben und da immer als Sparringspartner zur Verfügung stehen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass das Umfeld, gerade bei den herausfordernden Arbeitszeiten, mit denen wir unterwegs sind, und dann bist du auch noch bei jedem Auswärtsspiel dabei, das ist in dem Umfeld natürlich wichtig, da eine sichere Bank auch zu Hause zu haben und großartig, die dann unbekannterweise in dieser Runde gegrüßt. Die zweite und vielleicht Abschlussfrage, wenn es jetzt Zuhörer gibt, die auch gerade vor der Herausforderung stehen, ihren Verein, ihren Club neu auszurichten oder neu aufzubauen oder aber die nächsten Entwicklungsschritte in der Struktur auch zu gehen. Was habt ihr für eine Empfehlung bei dem, was ihr jetzt in den letzten 12, 16 Monaten in eurer neuen Rolle gemacht habt? Was habt ihr für eine Empfehlung an die Zuhörer da draußen? Was ist im Rahmen von Organisationsstruktur, von Teamaufbau und von Mitarbeiterführung so der eine ultimative Tipp vielleicht, den ihr mitgeben wollt? Alex, fang du ruhig an.
Also da würde ich sagen, an erster Stelle mal klug durchdenken und damit ist dann auch gemeint kommunizieren und mitnehmen. Also das ist natürlich hier beim 1. FC Magdeburg. Wir haben überragende Fans, wir haben überragende Mitglieder, wir haben dann Zuschauer im Stadion, wir haben die Gremien, wir haben die Mitarbeiter. Wir haben die Sportler, die Spieler, wir haben die Medien, die Öffentlichkeit, diese ganzen Strömungen eben ja klug durchdenken und mitnehmen und abholen und besprechen. Und dann irgendwann eben aber natürlich schon auch Weiterentwicklung, nächsten Schritt gehen, mutig bekennen irgendwann eben auch. Dann eben kraftvoll auch starten und es durchziehen und dann eben entsprechend C beenden. Ne?
Sehr gut. Tim, was ist dein Tipp?
Ja, ich glaube, ich wiederhole mich da, aber es zeigt halt einfach, also ich empfinde es so, dass man damit ganz gut unterwegs ist, einfach ein offenes Gehör für seine Mitarbeiter haben, ein offenes Gehör auch für das komplette Umfeld zu haben, weil auch langjährige Sponsoren und Partner gute Tipps haben, aber auch genauso das Fanumfeld, wie Alex das gerade sagte, oder auch die obersten Gremien, sei es der Aufsichtsrat oder unsere Gesellschafter. Jeder meint es, glaube ich, nur gut mit dem Verein. Keiner mag irgendwas Böses, sondern da offen an die Themen rangehen, sich immer mit jedem zusammensetzen, sich nicht verschließen und dann in einer offenen Diskussion drüber sprechen und dann zu schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Alex hat es vorhin auch schon mal gesagt, es muss immer auch ins Budget passen, da machen wir uns auch nichts vor. Viel wird immer in der Organisationsstruktur hinten angestellt, weil erstmal in die Beine auf dem Feld investiert werden, weil das das Kernprodukt ist. Da müssen wir natürlich auf der kaufmännischen Ebene auch immer ein bisschen für kämpfen, dass nicht alles in den Sport rein investiert wird. Und ansonsten, da kann ich nur von uns sprechen, dass wir es in den letzten 2 Jahren geschafft haben, die Marke zu emotionalisieren, dass die Leute dahingehend sich mit dem EC Bad Nauheim auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn das Gesamtkonstrukt zwischen Umfeld, der Marke und dem sportlichen Erfolg passt, dann ist es, glaube ich, sehr einfach, neue Menschen, sei es für einen Job bei dem Club oder auch in der Akquisition, zu gewinnen. Und ja, dann sollte einer rosigen Zukunft eigentlich nichts im Wege stehen und letztlich auch aufs Bauchgefühl und aufs Herz zu hören manchmal.
Wunderbare Worte, die ja fast schon als Schlussworte da stehen können, Tim. Vielen Dank dir. Und jetzt sind wir auch schon ganz leicht drüber. Wir haben ein bisschen Nachspielzeit jetzt in Anspruch genommen. Aber ich habe es angekündigt und das war auch das Gefühl, trügt mich da nicht. Ihr beide habt uns sehr aufmerksam Rede und Antwort gestanden, sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden. Und daher dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir sprechen uns gleich auch nochmal kurz wieder. Und für alle Zuhörer ist das dann die Folge, die dann nächste Woche erscheint, wenn wir uns einmal in die Zukunft bewegen und einmal gucken, was denn aus den beiden und insbesondere aus den beiden Clubs dann geworden ist. Und an dieser Stelle für heute erstmal ganz herzlichen Dank. Habt eine gute Zeit. Tschüss aus Hamburg.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Das war schon unsere gute Stunde mit Alexander Wahler und Tim Thalhoff. Und ich bin ganz begeistert von der Offenheit, mit der beide über ihre jeweiligen Rollen und Herausforderungen und auch Lösungen gesprochen haben und auch Art und Weise, wie sie mit den Mitarbeitern da entsprechend umgehen. Und ja, hat mich gefreut, dass es da so einen sehr flüssigen Austausch zwischen beiden kam. Ich glaube, die haben auch untereinander sich sehr wertschätzend da austauschen können. Auch im Vorfeld waren das schon ganz tolle Gespräche mit den beiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden darüber hinaus auch noch ihre Kontaktdaten austauschen. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann teilt und liked und kommentiert und bewertet diesen Podcast und freut euch auch jetzt schon auf die nächste Folge, die dann das Zukunftsbild der beiden betrifft. Herzlichen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Der Stefan.